tun, zu haben. Ich glaube, im Norden Kameruns gibt es etwa 5 Könige, mit denen wir ein ganz persönliches Verhältnis haben. Und der mächtigste davon hat uns hier in Ulm besucht. Wir waren sogar zusammen beim OB in Ulm. Und dieser Mann regiert immerhin über ein Gebiet ähnlich wie das Königreich Württemberg früher. Und die haben eine Macht gehabt, die wirklich über Leben und Tod entschied. Wenn du in dessen Palast gehst, dann ist gleich im ersten Gebäude sind 6 mächtige Säulen. 3 zur rechten, 3 zur linken. Und in jeder dieser Säule wurde lebend ein junger Mann bzw. eine junge Frau eingemauert. Als Wächter über dem, was dort geschieht. Dort ist auch gleichzeitig das Gericht des Lamidats, des Königreichs, dem der König selber auch vorsitzt. Und dieser Mann, dessen Vater, hat mit uns ein ganz persönliches Verhältnis dadurch bekommen, dass wir eine Evangelisation in der Stadt hatten. Die fing an vielleicht so mit 300-400 Leuten. Aber gleich am ersten Abend sind einige ganz herausragende Wunder Gottes geschehen. Eine völlig gelähmte Frau ist plötzlich aufgestanden und hat anschließend, ich kann nicht genau sagen, wie oft, aber ich schätze 10, 15 Mal, ist die auf das Podest, das etwa 60 Zentimeter hoch war. Also wesentlich höher als ein Stuhl, aber nicht ganz so hoch wie ein Tisch. Und da sprang die hoch und runter, um den Leuten zu zeigen, die viele von ihnen kannten sie, dass sie vollkommen geheilt war. Und das geschah nun jeden Abend, sind irgendwelche außergewöhnlichen Dinge geschehen. Gerade jetzt hatte ich wieder ein Foto gemacht von einer Frau, die war derartig von, nun hier in Deutschland würde man sagen, die ist einfach paranoid oder was immer die psychiatrischen Bezeichnungen dafür wären. Die Frau, die hat getobt, alles kaputt gemacht, die hat geschrien, die ließ sich auch mit Fesseln nicht fesseln, hat alles zerrissen, war dann an einer Kette, an ein riesiges eisernes Bett angebunden, das sie in ihrem Zimmer rumzog, das, ich bin vom Beruf Architekt, ich kann das also durchaus etwas beurteilen, dass die Innenwände der Hohlblocksteine nahezu völlig durchgerieben waren, bis zur Höhe des Bettes. Und da lagen dann solche Fetzen von Schaumstoff der Matratze, die sie jeden Monat wenigstens einmal erneuert bekam von ihrem Mann, die sie aber völlig zerriss. Und der Mann in der Verzweiflung hörte von dem, was geschehen ist in der Stadt und rief mich dann an und fragte, ob wir bereit wären, auch nach Hause zu kommen. Und wir kamen nach Hause und waren ja vielleicht so weit weg, wie da drüben dieses Haus mit dieser Bronzetafel da dran, vielleicht so 70 Meter weg davon. Und da hörten wir sie schreien wie ein Löwenbrüllen. Sie konnte uns aber nicht sehen, denn die Fenster waren alle auf der anderen Seite. Und der Mann, der sagte, höre, das ist es. Der Geist in ihr weiß bereits, dass wir kommen. Und da habe ich etwas getroffen, was ich in dieser extremen Form noch nie bis dahin erlebt habe. Und ich habe im Namen Jesu dieser Macht geboten, dass sie von ihr wiche. Ist zunächst gar nichts geschehen. Ich habe ihm aber gesagt, und jetzt dankst du jeden Tag dafür. Und ich mit, und du wirst sehen, was geschieht. Ich bin dann abgereist und vielleicht 4 Wochen später kam ich wieder in die Stadt. Und da stand ein Ehepaar vor mir. Ich erkannte sie nicht. Und er fragte nur, Pastor Schneider, kennst du mich nicht mehr? Und das sagte ich, also das Gesicht sagt mir was, aber ich weiß nicht woher. Ja, sagte, du warst doch mit mir bei meiner Frau. die angekettet war und die so gebrüllt hat. Sagt, du bist es? Ja. Und das ist meine Frau. Die stand mit bei ihm völlig normal und ganz friedlich und sagte, nächsten oder übernächsten Tag war sie völlig normal. Inzwischen sind 10 Jahre vergangen, schätze ich. Und die Frau war jetzt im Gottesdienst. Wir haben ein Foto von ihr gemacht mit ihrem Mann, weil sie eben immer noch frei von diesen unglaublichen Dingen ist. Was dort dann geschehen ist, war so extrem, dass der Oberbürgermeister uns gerufen hat. Es hat die ganze Stadt redet davon. Was ist das? Und dann schließlich der König, der selbst schwer krank war, der übrigens einen interessanten Namen hat, Isa Maigari, das heißt Jesus Maigari. Der Name Jesus ist so wie im Spanischen, gibt es auch viele Jesus, und so im Islamischen sehr viele, nur die im Arabischen heißt Jesus Isa. Und so hieß der Isa Maigari, und der rief mich in Anwesenheit von mindestens 10 Imams, ich schätze eher 15, die dort im Thronsaal auf den Knien lagen und gerade beteten. Und er sagte mir, Pastor, Sie sind ein Prophet, denn niemand kann nach dem Koran Wunder tun außer Propheten. Und Sie haben so viele Wunder getan. Sagte die Majestät, Sie irren sich. Ich habe nicht ein Wunder getan und ich kann kein Wunder tun. Gott bestätigt sein Wort durch Zeichen und Wunder. Sei egal, wie Sie es nennen, aber wir haben erlebt und die Stadt redet davon, was Sie getan haben. Er bat mich dann, ob ich ihn nicht gesund machen könne. Und ich sagte, das kann ich nicht, aber Jesus kann es. Und wenn Sie angesichts der Imams, die Muslime glauben ja nicht, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er zur Rechten Gottes sitzt und uns dort vertritt. Aber wenn Sie mir trotzdem erlauben und das wollen, dass ich diesen Jesus anrufe, dann bete ich jetzt mit Ihnen. Das habe ich getan und bin von dort gegangen. 4 Wochen später, ich kann es nicht genau sagen, war der über 800, das sind glaube ich 860 Kilometer die Strecke, alles Naturstraße zu dem Zeitpunkt, da gab es keinen Kilometer geteerte Strecke, kam er mit seinem schwarzen Mercedes mit der Standarte La Medad de Gaundre de Adamawa und kam zu unserer Kirche gefahren nach Yaoundé und sagte, Pastor, ich habe Sie gebeten, für mich zu beten. Es wäre nicht fair, wenn ich Sie nur gerufen hätte zum Gebet und Ihnen jetzt nicht mitteilen würde, dass Gott Ihr Gebet erhört hat, ich bin vollkommen gesund. Er brachte daraufhin ein Dokument mit, unterzeichnet von ihm und abgestempelt mit dem Siegel des Königtums. Und darin hat er uns einen ganzen Berg mit 7 Hektar überschrieben, womit die Mission machen könne, was immer sie wolle. Ich kann sagen, dass wir sehr viele gute Freunde unter Muslimen haben und dass ich viele Muslime als ganz, ganz liebevolle Menschen kennengelernt habe. Das ist das Erste und das ist sehr wichtig. Und wenn immer wir mit Muslimen umgehen, sollten wir ihnen Liebe zeigen. Die Stärke des Evangeliums sollte das sein, dass wir im Gegensatz zu allen Religionen dieser Welt nicht das Schwert benutzen, sondern unsere Feinde lieben. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Ich war jetzt in Israel und habe in Israel gepredigt unter messianischen Juden, unter arabischen Christen, palästinensischen Christen und auch mit manchen Orthodoxen, nicht vor ihnen groß gepredigt, aber im Einzelnen gesprochen. Und ich habe ihnen gesagt, schauen Sie, dieses Land Israel zeigt wie kaum ein anderes Land, dass Religion keinen Frieden gibt. Im Gegenteil, Wenn es irgendwo ein Land gibt, im Gegensatz zu dem, was wir oft von Israel-Freunden hören, wobei ich das Israel-Freund eigentlich in Anführungszeichen setzen möchte, ob das wirklich Freundschaft ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, wenn ich die höre, dann sagt man hier, auch wenn ich schon, als ich lande, da spürst du in diesem Land den Frieden Gottes. Ich habe davon gar nichts gespürt. Ich habe nur eins gespürt, dass man gleich, kommen raus, so viel Militär und Polizisten sieht wie in kaum einem anderen Land. Das ist die Tatsache. Und während wir dort waren, wurde auf den Tempelberg geschossen und so viel Liebe untereinander haben sie auf alle Fälle nicht. Im Gegenteil, ich habe ihnen gesagt, hört mal, wenn ich dieses Land anschaue, die Christen sind in den Kreuzzügen hier gekommen und haben das Kreuz benutzt, um den anderen totzuschlagen. In den Kreuzzügen. Und es gab immerhin 5 davon. Und die waren ja brutaler als brutal. Und auf den Rüstungen, beziehungsweise auf ihren Fahnen hatten sie immer das Kreuz. Und dabei hat gerade am Kreuz und vorher der Jesus gesagt, steck dein Schwert in die Scheide. Wer das Schwert nimmt, das wird das Schwert umkommen. Und er sagte seinen Jüngern so klar, dass wir das Evangelium eben etwas anderes bringt als Religion, nämlich Liebe Gottes. Und dass wir den anderen segnen sollen und Liebe zeigen sollen. Aber umgekehrt, die Muslime, die haben nicht ein Kreuz auf ihren Kirchen, hätte ich fast gesagt, auf ihren Moscheen, sondern die Sichel des Halbmondes. Und genau diese Sichel haben sie mit ihren Krummschwertern, in ihren Krummschwertern wieder gehabt. Und damit haben sie eine Schlacht nach der anderen geführt. Und Mohammed selber hat immerhin 28 Schlachten während seines Lebens, nachdem er der große Prophet war, durchgezogen. In Quraisha hat er mit seinen Getreuen 700 die Kehle durchgeschnitten, denen er vorher Frieden zugesagt hat. Der Friede von Quraisha. Und wenn du die Juden anschaust, ich habe den Juden gesagt, und ihr? Ihr nehmt die Gesetzestafeln aus Stein und schlagt zum anderen auf den Schädel, damit auch er wieder drunter niedersackt. Alle Religionen tun dasselbe. Schau sie dir an. Aber Evangelium ist was anders als Religion. Denn Religion ist der Versuch des Menschen, zu Gott zu kommen. Und durch entsprechende Leistung Gott zu gefallen. Evangelium ist nicht der Versuch, sondern der Triumph Gottes, in dem er Mensch wird, zu den Menschen kommt und uns mit Gott versöhnt und uns seine Liebe zeigt, seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit, seine Macht zeigt, aber eben anders als die Könige dieser Welt, die mit heute mit Bomben, Granaten und Raketen kommen, damals mit Schwertern und Spießen, aber Jesus kam auf als der Friedefürst. Sein Name wird sein, wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friedefürst, sagte der Prophet Jesaja 700 Jahre vorher. Der Friedefürst, und der kam und ritt ein auf einem Esel. Die Könige, die sind auf stolzen Rossen geritten oder auf vielleicht auch auf Kamelen, die Wüstenscheiche. Aber ein König ritt nicht auf einem Esel. Und da hat der Prophet vorausgesagt, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und demütig, sanftmütig und reitet auf einem Esel. Seine Macht hat er darin gezeigt, dass er denen begegnet, um die sich kein König kümmerte normalerweise. Den Allerärmsten, dem Elenden, dem Kranken, dem Ausgestoßen. Der Jesus ist am meisten bis zum letzten Tag in Bethanien ein- und ausgegangen. Wenn immer nach Jerusalem ging, dann war er dort zu Hause. Bethanien heißt Haus des Elends. Warum? Weil die Schwerkranken, vor allem die Aussätzigen, ja keinen Zugang zum Tempel hatten, also zu Gott hatten. Und sie abgewiesen wurden von den Religiösen. Aber der Jesus ging genau an diesen Ort des Elends und hat dort seine Liebe gezeigt. Hat unter anderem Simon den Aussätzigen, ein Pharisäer, geheilt. Hat dort Maria und Martha und ihren Bruder, der gestorben ist, den er aufgeweckt hat, hat dort seine Macht gezeigt. Immer wieder ging Jesus zu denen hin, wo eben die Großen der Welt nicht hingingen. Nun, es geht darum, etwas zu sagen über Islam und Christentum. Was ist Islam? Was sind die Unterschiede? Was sind die gemeinsamen Wahrheiten oder Teilwahrheiten? Tatsache ist, dass die meisten Christen eben ein falsches Bild haben. Allah zum Beispiel ist ganz und gar nicht nur so ein Wüstendämon, wie uns einige Leute zu sagen wollen. Das Wort Allah wird in allen christlichen Gemeinden im arabischen Sprachraum für Gott benutzt. Übrigens auch unser Wort Gott ist ja nicht ein biblisches Wort. Das Wort Gott haben die unsere Vorfahren für den Donner, für die Freya, für den Wodan, für all die Götzen und Götter, die wir hatten, auch benutzt. Und bei den Römern war es Theos, bei den Griechen Theos oder Dios bei den Lateinern. Und wir sehen, dass im germanischen Sprachraum ist eben Gott bei uns mit Doppel-T geschrieben, bei den Engländern mit D. Aber es ist dasselbe Wort. Der Name Gottes ist eben nicht Gott. Der Name Gottes war im Alten Testament ganz klar. Denn die Juden aber hatten solch eine Ehrfurcht vor diesem Namen, dass sie ihn nicht ausschrieben, sondern nur schrieben J-H-W. Und dann haben die europäischen Bibelübersetzer, um das Wort überhaupt sprachfähig zu machen, haben da rein die Vokale, die in den semitischen Sprachen keine große Rolle spielt, die Vokale von Elohim und von Adonai da reingesetzt. Und deshalb ist aus dem I-H-W Jehova geworden. Aber das ist sicher nicht genau die richtige Aussprache, wahrscheinlich war es Yahweh. Aber dieser Name Gottes, der im ersten Buch Moses, zunächst ist dort nur Gott der Allmächtige, Elohim. Aber dann offenbart er sich im zweiten Kapitel, in einem zweiten Schöpfungsbericht als Jehova. Warum? So wie ich und du, wenn du zunächst einmal einen Menschen nicht gut kennst, begrüßt du ihn und mitunter sagst du noch nicht einmal deinen Namen, es sei denn, du hast eine richtig persönliche Begegnung. Aber wenn du ihn näher kennst, wirst du ihm deinen Namen sagen. Und so sagt Gott, teilt Gott uns seinen Namen mit dem Menschen, weil er sagt, ich bin interessiert an der Gemeinschaft mit dir. Ich bin interessiert, mich dir kundzumachen. Und in der ganzen Bibel ist das Verlangen Gottes, Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben, das zentrale Anliegen Gottes. Denn Gott ist Liebe. Und so sagt die Bibel, nicht hat nicht nur Liebe, sondern ist Liebe. Unsere Liebe, die ist ja für die modernen jungen Leute, das ist Schmetterlinge im Bauch und das hält ein Jahr an oder auch anderthalb und dann ist das Liebescocktail vorbei und die Schmetterlinge sind weg, oft die Liebe auch schon und da wird eben wieder geschieden. So ist das inzwischen sehr modern geworden. Aber Gott ist Liebe. Und Liebe kann und will nicht allein bleiben. Liebe sehnt sich nach dem Du. Liebe will sich mitteilen. Liebe will beschenken. Liebe will den anderen glücklich sehen. Das ist die Eigenschaft der Liebe. Und deshalb will Gott mit uns Menschen Gemeinschaft haben. Im Islam ist da ein ganz großer Unterschied. Gott ist unnahbar.
Niemand kann ihn sehen. Er kann mit dem Menschen eigentlich keine Gemeinschaft haben. Der Mensch muss sich ihm unterwerfen. Islam heißt Unterwerfung. Sich Gott unterwerfen. Da ist ja auch was sehr Positives dran, dass wir uns Gott unterwerfen. Der Mensch, ich war heute Abend wieder so entsetzt, ich glaube, es war unser Daniel, hat das Fernsehen angemacht, während ich am Arbeiten war. Und dann war irgend so ein Spiel, so eine Kindersendung, ich weiß nicht, wie es heißt, und ich sehe das Zeug nicht an, aber ich hörte etwas davon. Und da ging es um Gottesdienst, und der Alte sagt zu seinem Kind, ich gehe nicht in den Gottesdienst, deshalb habe ich heute einen glücklichen Tag gehabt meines Lebens, weil ich heute nicht in der Kirche war. In der Kirche, das ist, ich sag's mal, Schwäbisch ist scheiße. Und der Junge hat dem Geist beigepflichtet, und das ganze Ding war ein Gespött und über Gott und so weiter. Das ist, was wir heute in Europa haben. Lass mich sagen, für einen Muslim ist das entsetzlich. Und nach muslimischem Verstehen verdienen wir das Gericht über solchem Verhalten, dass wir uns anmaßen, Gott in Dreck zu ziehen. Nur das Wundersame an der Liebe und Gnade Gottes ist, dass er sich von uns Menschen sogar verspotten lässt. Und dass er uns trotzdem lieb hat. Das ist unfassbar. Aber ich wünschte, wir hätten ein bisschen mehr Ehrfurcht vor Gott. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wir werden töricht und dumm werden, wenn wir nicht die Furcht Gottes haben. Und was wir gegenwärtig erleben, ich weiß, dass es sehr kritisch ist, was ich sage, aber wo wir die Gesetze Gottes aushebeln und meinen, wir sind Demokraten und wir wissen das sowieso besser, wir sind humaner als Gott, wir sind Altruisten und deshalb müssen wir zu allem Ja und Amen sagen, was gegenwärtig läuft. Und dabei merken wir nicht, wie unsere Völker kaputt gehen, wie wir uns selbst ruinieren, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Im Islam, und das möchte ich als erstes sagen, ist es immer wieder bewundernswert, wie viele von den Muslimen eine Hingabe haben. Sie eben wirklich unterwerfen Gott. Er wollte ein Zelt bauen, selbst. Und zwar mit großem Plan, wie über LKWs benutzt werden und die zusammenschweißen. Mit Heißluft. Ich habe dazu die große Kirche ausgeräumt, die Planen ausgebreitet und damit Heißluft das zusammengeschweißt. Kam jemand, ein Afrikaner, sagt, Peter, warum machst du alles da? Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß jemand, der das machen könnte. Und brachte ein Muslim, ein Hadschi daher, und der sagte, ja, das mache ich jeden Tag, das ist meine Arbeit. Er macht so LKW-Planen und so weiter. Und er arbeitet dort. Ich schätze 35 Grad Normaltemperatur, da drin mit diesem Heißluft waren es bald über 50. Und da hat er gearbeitet, den ganzen Tag. Und da brachten wir ihm Wasser und wollten ihm was zu essen geben. Nein, sagt es, mehr weißt du nicht, es ist gerade Ramadan. Dann hat er den ganzen Tag in dieser Hitze nichts getrunken, von morgens bis abends, aus Ehrfurcht und aus Unterwerfung. Jetzt ist Ramadan. Jetzt dürfen wir nicht essen und nicht trinken. Das ist zwar Religion, auch Religion von ihrer Schattenseite. Aber wenn ich dann sehe, wie wir Christen in Europa die kleinste Kleinigkeit, das kleinste Hindernis, was ist, da können wir nicht in den Gottesdienst gehen und dann haben wir keine Zeit zum Beten. Und die beten, weil eben die Zeit ist zum Beten. Wenn ich jetzt fragen würde, wie viel hast du heute gebetet? Wie oft hast du gebetet? Dann bin ich davon überzeugt, die allerwenigstens hätten so viel gebetet wie die Muslime. Das steht fest. Und an der Stelle dürfen wir sie ruhig mal von der Seite beleuchten auch. Und ich möchte jedem sagen, ich habe eine ganze Reihe Freunde unter ihnen. Aber ich habe ihnen so klar das Evangelium gesagt und habe gesagt, in eurer Religion gibt es kein Heil. Keiner von euch weiß ganz gewiss, wo er hingeht. Keiner von euch. Aber ich weiß, wo ich hingehe. Du weißt es nicht, weil du nie weißt, wie der Gott, der unnahbar ist, der eigentlich macht, was er will, der an nichts gebunden ist, außer an sich selbst, über den sagt Mohammed selber, ich weiß nicht, was wir mit mir wird und was aus euch wird. Ich lese es euch nachher vor. Aber jetzt kommt der große Unterschied zwischen Evangelium und Islam. Ich habe hier ein Büchlein, Sur les traces de Jésus dans le Coran, auf den Spuren Jesu im Koran, geschrieben von Baba Garua Hamadou Ousseini, normalerweise bekannt als Ousseini. Dieser Mann, wir kennen ihn persönlich sehr gut, und der ist Christ geworden, war ein ganz strenger Moslem, hat auch Islam studiert, und dann ist ihm irgendwo während der Hochschule ein Gideon begegnet und hat unter den Studenten Gideon Neue Testamente verteilt. Er als strenger Muslim durfte darin aber nicht lesen, denn das ist den Muslimen zumindest nach der Auslegung vieler ihrer wichtigsten Lehrer verboten. Und die meisten Muslime haben Angst, da reinzuschauen. Aber er war interessiert und er wollte nun ja ein Streiter für den Islam sein. Und dann kam ihm der Gedanke, ich muss dieses Christentum doch kennen, um gegen sie wirklich was sagen zu können und darin zu studieren. Und gleichzeitig hat er aber immer in seinem Koran studiert. Ich habe hier einen großen mitgebracht, ein wunderbares Exemplar. Das habe ich aus Guinea-Conakry mitgebracht, in einem guten Koran, der von Muslimen anerkannt wird, muss immer auch das Arabische dabei stehen. Auch wenn du einen deutschen Koran hast, muss er Arabisch und Deutsch haben. Aber hier ist Arabisch, Französisch und Englisch. Und nebeneinander. Ihr könnt sehen, und der Koran liest sich ja von rechts nach links, genau wie die hebräische Bibel. Ich habe eine englisch-hebräische Bibel, die habe ich gerade jetzt meinem Sohn Johannes geschenkt, weil der sie brauchte für den Unterricht. Aber da siehst du die erste Sure, Arabisch, Französisch, Englisch. Und da in der ersten Sure steht geschrieben, im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, aller Preis gehört Allah, dem Herrn der Welten, dem Gnädigen, dem Barmherzigen, dem Meister des Gerichtstages. Dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Führe uns auf dem geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erweisen wirst, die nicht dein Missfallen erregen und die nicht irregegangen sind. Mohammed, der Prophet, fleht Gott an und sagt, führe uns auf dem geraden Weg, den Weg derer, den du Gnade erweisen wirst und die nicht dein Missfallen erregen, die nicht irregehen. Also es ist klar, offensichtlich ist Mohammed nicht sicher über den Weg. Er braucht darauf Führung und er fleht Gott an. Und so ging es dem Ousseini auch. Er sagte, ich möchte so gerne wissen, was ich tun muss, damit ich ins Paradies kommen kann. Und dann las er in dem Evangelium, das er geschenkt bekam von den Gideons, den bekannten Vers in Johannes 14, Vers 6, wo kein anderer als Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Sehen wir den Gegensatz. Der eine, der sucht den Weg, der fragt nach dem Weg, genauso wie bei Buddha. Gautama Buddha sprach vom Suchweg und bekennt am Ende, dass er ihn eigentlich nicht gefunden hat. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und jetzt sagt dieser Ousseini, da ging mir plötzlich ein Licht auf. Hier ist einer, der uns garantiert zum Vater bringen kann, zu Gott bringen kann. Diesen Weg muss ich näher kennenlernen. Und dann fing er an, darin zu studieren. Und er sprach darüber. was, oder schreibt in seinem Buch hier darüber, was er entdeckt hat. In der Sure 46, Vers 9 spricht der Mohammed: Ich bin keine neue Erscheinung unter den Gesandten. Andere Übersetzung: Ich bin nichts Außergewöhnliches unter den Gesandten. Und ich weiß nicht, was mit mir oder mit euch geschehen wird. Er weiß es nicht, was mit mir und mit euch geschehen wird. Ich folge bloß dem, was mir offenbart ward. Und ich bin nur ein aufklärender Warner. Sehen wir den großen Unterschied? Ob einer nur ein aufklärender Warner ist und sagt, wir leben in Sünde, bei uns ist was falsch, ihr müsst mehr beten. Oder ob der eine sagen kann, ich bin der Weg. Dieser Jesus sagt dann mehr. Im Gegensatz zu dem einen, ich weiß nicht, was mit mir werden. Er sagt in Johannes 11, 25, 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Ja, er wird nimmermehr sterben. Und dieser Jesus sagt in Johannes 14, 2 bis 3, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich möchte es am besten lesen, nicht, dass ich es irgendwo falsch zitiere. Aber da heißt, wenn es nicht so wäre, so würde ich hingehen, euch eine Stätte zu, würde ich sagen, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das ist der Unterschied. Der eine sagt, ich weiß nicht, was mit euch wird. Und ich weiß nicht, was mit mir wird. Aber Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, auf dass ihr da seid, wo auch ich bin. Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich auch ihnen gegeben, betet in Johannes 17. Und es ist so wunderbar zu sehen, welche Gewissheit daraus strahlt. Eines der großen Probleme ist, wenn wir solche Stellen lesen, dann hören wir von ernstzunehmenden Muslimen. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie das gesagt bekamen. Eure Bibel ist gefälscht. Das ist zwar die Bibel gewesen, aber ihr habt sie gefälscht. Und dann verweisen sie drauf, guck doch deine Bibel an. Ich lese jetzt gerade aus der Schlachter 2000. Ich habe auch eine Luther. Ich habe eine Elberfelder, ein neues Leben, ein neue evangelistische Übersetzung, gute Nachricht und was da alles gibt, Hoffnung für alle. Und dann siehst du da andere Wortlaut drin. Natürlich, das sind Übersetzungen des ursprünglichen Wortes. Aber das ist kein Unterschied. Es gibt im Deutschen allein 4 sehr gute Übersetzungen des Koran. Auch da sind ganz erhebliche Unterschiede. Nicht vom Sinn, aber von dem Wortlaut. Also das ist kein Argument als erstes. Aber ich möchte auf was anderes hinweisen. Das Wort Gottes sprach, im Koran lesen wir, dass Gott selbst dem Herrn Jesus sagt, dass er diese Bibel geschenkt hat. Ein paar Verse aus Sure 3. Das ist die Sure Al-Amram. Und da lesen wir viel über Jesus. Sie sprach, mein Herr, wie soll mir ein Sohn werden, wo mich kein Mann berührt hat? Er sprach, so ist Allahs Weg. Er schafft, was ihm gefällt. Wenn er ein Ding beschließt, so spricht er zu ihm, sei und es ist. Soweit absolut klar, auch im Wort Gottes sehen wird. Wenn Gott etwas sagt, es werde Licht und es ward. Es teile sich und es bringe hervor und es geschah. Er wird ihm das Buch lehren und die Weisheit und die Tora und das Evangelium. Sure 3, Vers 48. Das Buch ist die Biblia, das Buch. Und darin die Tora, die Weisheit, die Tora und das Evangelium. Und wird ihn entsenden als einen Gesandten zu den Kindern Israels, dass er spreche, ich komme zu euch mit einem Zeichen von eurem Herrn, dass ich für euch aus Ton bilden werde, wie ein Vogel bildet. Dann werde ich ihren Geist einhauchen und es wird ein beschwingtes Wesen werden nach alles Gebot. Und ich werde die Blinden und die Aussätzigen heilen und die Toten lebendig machen nach alles Gebot. Und ich werde euch verkündigen, was ihr esst und was ihr aufspeiern möget in euren Häusern. Wahrlich, darin ist ein Zeichen für euch, wenn ihr gläubig seid. Das Letzte hat Jesus nie getan. Er hat so gut wie nichts über das Essen gesagt. Ganz im Gegenteil, wo die Jünger was verboten haben, da, wo die Pharisäer was verboten haben, hat Jesus immer wieder genau das, die Freiheit verkündigt. Aber das ist nicht das Entscheidende. Sie sagen hier, Gott hat Jesus, also Allah hat Jesus die Tora gegeben und die ganze Bibel und das Evangelium. In Sure 5, Vers 110. Wenn Allah sagen wird, O Jesus, Sohn der Maria, gedenke meiner Gnade gegen dich und gegen deine Mutter, wie ich dich stärkte mit dem Heiligen Geist. Du sprachst zu den Menschen, sowohl im Kindesalter wie auch im Mannesalter. Und wie ich dich die Schrift und die Weisheit lehrte und die Tora und das Evangelium. Und wie du bildest aus Ton einen Vogel und so weiter, wieder dieselbe Geschichte. Also das... Du mit deutlichen Zeichen zu ihnen kommst. Die Ungläubigen unter ihnen aber sprachen, das ist nichts als offenkundige Täuschung. An anderer Stelle, das ist doch Zauberei. Gott hat uns das Evangelium gegeben, dass wir alles danach richten sollten. Das ist die Quintessenz dieser zwei Beispiele. Aber es gibt viele Beispiele im Koran, wo es klipp und klar ist, dass Gott dieses Buch gesandt hat. Er ist immer wieder, ich habe zu euch das Buch hinabgesandt, dass ihr euch daran halten sollt. Es soll das in Sure 3, 47, es soll das Volk des Evangeliums richten, nach dem, was Allah darin im Evangelium offenbart hat. Wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat, das sind die Empörer. Das kann man gar nicht klarer sagen. Der Koran sagt, ihr Christen, richtet euch nach dem, was das Evangelium sagt. Und wenn ihr nicht euch danach richtet, dann seid ihr Empörer. Useni schreibt, für einen Christen ist deshalb der Koran von vornherein überhaupt nicht zu erwähnen, denn Gott selber sagt im Koran, es soll das Volk richten nach dem, was Allah darin offenbart hat. In Sure 6, Vers 114 ist dann alles klar, dass dieses Wort unveränderlich ist. Soll ich denn einen anderen Richter suchen als Allah, heißt es? Und er ist es, der euch das Buch deutlich gemacht hat, herabgesandt hat. Und jene, denen wir das Buch gegeben haben, wissen, dass es von deinem Herrn mit der Wahrheit herabgesandt ward. Deshalb solltest du nicht unter den Bestreitern sein. Das Wort deines Herrn wird vollendet sein in Wahrheit und Gerechtigkeit. Keiner vermag seine Worte zu ändern. Er ist der Allhörende und der Allwissende. Das steht hier geschrieben im Koran. Keiner vermag seine Worte, die Worte Gottes zu verändern. Und ich muss sagen, ich habe nun ja in Ländern gelebt, wo manche Willkür ist, aber keiner würde wagen, einfach ein Presidential Decree zu verändern. Auch kein Gouverneur oder irgendein Präfekt. Der Präsident würde das sehr schnell mitbekommen. Und dann würde aber auch das Urteil über ihn gefällt sein. Und wir bilden uns ein, dass Gott sein Wort ändern lässt. Das sagt uns sogar Jesus. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nimmermehr vergehen. In Jeremia 1, 12. Ich wache über mein Wort, dass ich's auch ausführe. Gott selber wacht darüber. Glauben wir wirklich, dass der Allmächtige, der Allwissende, sein Wort einfach verändern lässt über tausende von Jahren? Sowohl im Koran als auch in der Bibel ist das klar bestätigt. Nun ist der Koran, und das habe ich in Afrika oft gepredigt, im Wesentlichen eine Kopie des Alten Testamentes. Du findest im Koran wirklich fast alle Geschichten des Alten Testamentes. Dazu dann auch mittendrin die Geschichten Jesu. Und das immer wieder wiederholt, wobei die Geschichten zum Teil eine beträchtliche Veränderung haben. Unsere islamischen, muslimischen Freunde glauben, dass der Koran innerhalb etwa 13, 15 Jahren von Mohammed geschrieben wurde in Trance. Er konnte ursprünglich schreiben, aber dass der Engel Gabriel ihm erschienen ist und er dann einfach schrieb. Nun, in der Bibel gibt es sowas nicht. Gott will keine willenslosen Wesen, die einfach, das ist medial, was in der okkulten Welt üblich ist. Aber Gott will das nicht. In der Bibel lesen wir ständig, und Gott sprach, Menschensohn, schreibe, Menschensohn, höre, Menschensohn, sage, was ich dir jetzt sage. Und wenn du mal heute Abend dir die Mühe machst, nur ein Beispiel, das Buch Hesekiel. Fast in jedem Kapitel fängt er von Neuem, und das Wort des Herrn geschah zu mir also. Und der Herr sprach. Da hatte der Mensch selber zu hören und dann zu schreiben, was Gott ihm sagt. Er war dabei nicht willenslos. Er wurde dabei nicht wie ein Medium benutzt. Sondern Gott möchte mit uns eine Beziehung haben. Und uns als seine geliebten Freunde und Brüder. Er sagt, ich nenne euch nicht Knechte, ich nenne euch Freunde. Und das ist viel schöner, als ein Knecht zu sein. Im Koran ist jeder Christ nur ein Knecht. Aber Gott möchte haben, dass wir seine Freunde sind, dass wir seine Kinder sind. Und Gott redet dann zu uns, damit ich nicht ganz lätig. Der Koran, der so geschrieben wurde von einem Mann, im Gegensatz zu der Bibel, die aus ursprünglich 70 Büchern bestand. Heute haben wir nur noch 66, aber nicht deshalb, weil wir da was weggestrichen haben, sondern weil man die Bücher der Psalmen aus fünf Büchern eins gemacht hat. Und deshalb sind es nur noch 66. Also früher war es nicht ein Psalmbuch, sondern fünf. Und diese Leute, die diese geschrieben haben, die sind so unterschiedlich, wie man sich's nur vorstellt. Und das zeigt auch die Größe Gottes. Das sind Männer drin, die Könige waren, wie ein Salomo. Da war höchste Regierungsangestellte, wie ein Daniel. Hochstudierte Leute, wie ein Moses, der in allen Weisheiten der Ägypter ausgebildet war. So lesen wir ihn mal in Apostelgeschichte 7. Das sind ganz einfache Hirten und Bauern drunter. Das sind Propheten drunter, die von Gott berufen wurden. Und andere, die keine Propheten waren, die Nachfolger Jesu waren, wie Matthäus, Markus, Lukas, Fischersleute. Lukas, ein Arzt. Paulus, ein hochgelehrter Theologe. Und sie haben es geschrieben in der Wüste, auf dem Land, in Verbannung, im Gefängnis. Am königlichen Hofe, unter den unglaublichsten Bedingungen, über 1500 Jahre. Und das unglaublich ist, dass es ein Buch ist. Und dass du, wenn du eine Bibelarbeit machst, immer wieder vom ersten Blatt durchblättern kann bis zum letzten. Und du siehst die Beziehung, weil es ein und derselbe Gott ist. Da ist es keine Weissagung geschieht durch menschliche Willen und Verstand, sondern Gott hat eingegeben und geredet. Gott spricht und die Menschen haben geschrieben, was Gott ihnen sagte. Und interessant ist, im Koran steht geschrieben, ihr habt denselben Gott wie wir. Ja, das steht im Koran geschrieben. Denn sie glauben an den Gott Abrahams. Und sie glauben ja auch an den Gott Jesu. In dem Koran sind ja fast alle Propheten genannt. Nur ein ganz großer Unterschied. Aber wir werden darauf kommen. In Verhältnis zu den Christen werden im Koran die Christen immer wieder das Volk des Buches genannt. Und Israel am Anfang im Koran, hier ist auch der Unterschied, weil wenn wir sagen, Der Koran hat keine Widersprüche. Da heißt, o ihr Kinder Israel, gedenket meiner Gnade, die ich euch erwies, und dass ich euch erhob über alle Völker. Das steht in Sure 2, Vers 49. Fürchte den Tag, da keine Stellvertretung deiner Seele dienen wird, da keine Fürbitte gelten wird. Und dann wird aufgezählt, was Gott den Israeliten Gutes getan hat, wie er sie aus Ägypten gebracht hat. Da wird erzählt, wie er das Rote Meer geteilt hat, wie er den Felsen gespalten, all das. Aber dann sagt er, wollt ihr über Allah mit uns streiten? Vers 140, in auch Sure 2. Obwohl er unser Herr ist und euer Herr. Für uns sind unsere Werke, für euch eure Werke. Euer Gott ist ein einiger Gott. Es ist kein Gott außer ihm, dem Gnädigen und Barmherzigen. Aber jetzt glaubt dieser Koran auch, dass wir Christen eben an drei Götter glauben. Und das ist der hauptspringende Punkt, dass wir Christen an drei Götter glauben. Dass wir Gott einen anderen dazusetzen. Und deshalb versündigen wir uns an Gott. Sure 476. Sagt nicht drei, wo Gott einer ist und keinen Sohn hat. Auch der Messias wird das nicht verschmähen. Übrigens ist im Koran 11-mal Jesus der Messias genannt. Und es gibt über 100 Stellen in der Bibel, die über Jesus, im Koran, die über Jesus sprechen. Ihr sollt nicht sagen, drei, wo Gott einer ist. Der Ungehorsam, sage ich jetzt dazu, der Kirche gegenüber dem Gebot Gottes, du sollst dir kein Bildnis machen, ist Hauptursache für das Missverstehen des Geheimnisses Gottes. Koran, Mohammed ist mit seinem Onkel auf Reisen gegangen. Sein Vater ist sehr früh gestorben und er ist auf Reisen gegangen, vor allen Dingen nach Palästina, nach Syrien. Dort hat er sowohl Christen, koptische Christen, orthodoxe Christen, Juden kennengelernt. Und hat dort zum ersten Mal die Wahrheit über einen Gott gehört. Dass die Christen von einem Gott reden und die Juden von einem Gott reden. Und dann ist er in ihre Kirchen gegangen und hat die Bilder gesehen. Die Bilder von Maria mit Jesus auf dem Schoß. Und dann war zu dem Zeitpunkt Mohammeds bereits dieses Dogma, dass Maria die Mutter Gottes ist. Das wurde ausgerechnet in Ephesus im Konzil festgelegt. In dem Platz, an dem Platz, wo Paulus fast umgebracht wurde, weil er gegen die Mutter Diana, diese Übermutter, gesprochen hat. Und wegen dieses Dings ist nachher in den orthodoxen, koptischen, armenischen Kirchen überall Bilder. Und in der Orthodoxie ist das ja viel extremer als im Katholizismus. Dort findest du fast an jeder Kuppel, dort sind ja vor allem Kuppelkirchen. Übrigens, wenn wir heute denken, Kuppel ist was typisch Islamisches, das ist ein großer Irrtum. Das ist vielmehr, hat der Islam das dem Byzantinischen Reich, in dem ja die Kuppel das Großartigste war. Und dem haben sie es nachgebaut. Die erste gewaltige Kirche, Moschee, war ja die verwandelte Hagia Sophia. Aber diese Kirchen und nachher Moscheen, in denen Mohammed dann die Bildnisse gesehen hat. Und da ist immer die Trinität dargestellt. Und zwar als ein Mann, alter Mann, mit mächtigem Bart. Als ein junger Mann mit einem feineren Bärtchen. Und schließlich als eine Frau. Und zwar deshalb, weil der Koran davon ausgeht, dass die Christen unter der Trinität verstehen. Jesus und seine Mutter und der Vater im Himmel. Hör gut zu, deshalb ist Maria die Hauptursache, warum sie auf die Idee gekommen sind mit den drei Göttern. O Volk der Schrift, übertreibt nicht in eurem Glauben und sagt von Allah nichts als die Wahrheit. Der Messias, Jesus, Sohn der Maria, war nur ein Gesandter Allahs und eine frohe Botschaft von ihm, die er niedersandte zu Maria und eine Gnade von ihm. Glaubt also an Allah und seine Gesandte und sagt nicht drei. Lasset ab, es ist besser für euch. Allah ist nur ein einiger Gott. Fern ist es von seiner Heiligkeit, dass er einen Sohn haben sollte. Sein ist, was in den Himmel und was auf Erden ist. Und Allah genügt als Beschützer. Wenn Allah sprechen wird, o Jesus, Sohn der Maria, hast du zu den Menschen gesprochen, und hier sehen wir das, nehmt mich und meine Mutter als zwei Götter neben Allah. Wird er antworten, heilig bist du, nie konnte ich das sagen, wozu ich kein Recht habe. Nichts anderes sprach ich zu ihnen, als was du mich geheißen hast. Betet Allah an meinen Herrn, euren Herrn. Sie dichten Allah, Söhne und Töchter an, ohne alles Wissen. Heilig ist er, erhaben über das, was sie ihm zuschreiben. Schöpfer der Himmel und Erde, wie sollte er einen Sohn haben, wo er doch keine Gefährten hat und wo er alles erschuf und alle Dinge weiß? Wir sehen hier, dieser Prophet Mohammed kam in diese Kirchen und sah dort oben das Abbild der Trinität. Ein Mann, alter Mann, ein junger Mann und eine Frau. Nun, in der katholischen Kirche ist es nicht ganz so, aber da ist die Mutter Gottes eben mit ihrem Baby auf dem Arm und darüber oft Gott, der Vater, vielleicht auch manchmal nur ein Auge. In jedem Fall für jeden, der das nicht versteht und vor allem der die Mythologie der Griechen, die ja noch hochaktuell war zu der Zeit, sie lebten im Byzantinischen Reich, wo Hera und Zeus miteinander gehurt haben und jeder der Götter sich nahm, was er, wenn er wollte. Wir wissen ja die Geschichte von Europa, die heute so aktuell ist. Es ist interessant, wie ungehorsam gegenüber dem Worte Gottes einen anderen Mann so verführt hat in seinen Gedanken, dass er das größte Geheimnis, dass Gott Mensch wurde, nicht verstanden hat. Dass er glaubt, Trinität sei drei Figuren. Und dann kommt da natürlich dazu, dass unsere Bezeichnungen, die wir ja überall haben, selbst an jeder Bibelschule heißt es, wir glauben, dass Gott der Vater eine Person ist, Gott der Sohn eine Person ist und der Heilige Geist eine Person ist. Und dann wird begründet, dass sie fühlen und denken und reden und beleidigt werden und so weiter. Aber bitte, machen wir uns nichts vor. Für uns alle ist heute der Begriff Person so gefüllt, da ist der Wolfgang eine Person, da hinten sitzt seine Frau, das ist eine andere Person. Und dann wäre vielleicht noch Diana da oder ihr Bub da. Und dann das wäre die dritte Person. Und da haben wir drei Personen. Aber so ist es bei Gott nicht. Machen wir uns nichts vor. Gott ist ein Gott. Die drei sind nie eine Person. Niemals. Von Gott ist das was völlig anders. Denn Gott, den Vater, sieht niemand. Niemand hat Gott je gesehen, sagt die Bibel. Das verkündigt Jesus im Johannesevangelium gleich von Anfang. Und vom den Heiligen Geist siehst du normalerweise auch nicht, zumindest nicht als Frau. Nur die Frau ist bei einigen, bei der Kirche natürlich, aus einem anderen Grund gekommen. Nicht, weil sie glaubte, Maria sei die Frau. Sondern der Heilige Geist ist in der griechischen Sprache Pneuma. Und das ist weiblich. Also der Geist Gottes. Geist ist Pneuma. Was im Lateinischen Spiritus Santo ist oder im Spanischen. Und da ist klar, und bei uns auch Geist männlich ist. Aber in diesen Völkern ist Geist weiblich. Und deshalb haben sie den Heiligen Geist als Frau dargestellt. Aber wir dürfen ihn nicht da. Du sollst dir kein Bildnis davon machen. Man kann Gott nicht in ein Bild fassen. Für die Muslime ist Jesus der gewaltigste Prophet. Er war auch der Ankündiger des Siegels der Propheten. Und das ist für sie Mohammed, der Abschluss aller Muslime, mit dem Gott sein Siegel drauf getan hat. Für sie ist es Mohammed. Und sie begründen es damit, dass Gott Moses gesagt hat, ich will aus deinen Brüdern einen erwecken, genau wie dich, einen Propheten wie dich. Und sie glauben, das ist der Prophet, den Gott verheißen hat. Aber wenn wir dann Jesus hören, wenn er sagt, ich gehe von euch, ich werde euch aber nicht weisen lassen. Ich werde euch einen anderen Tröster senden. Dieses Wort Tröster ist im Urtext übrigens ganz ähnlich der Verheißung, die im Koran steht, aber natürlich rückblickend, denn der Koran ist ja erst 600 Jahre später geschrieben worden, aber da wird es Ahmad und das Wort kommt da auch mit fast vor, dieses Wort Ahmad. Ich will euch einen anderen Tröster senden. Und dann sagt er ihm zum Schluss, bevor er in den Himmel gefahren ist, bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe, denn ich will meinen Heiligen Geist senden über euch. Und dann kam er. Das war gerade 50 Tage nach dem Weggang, nach dem Tod Jesu und 40 Tage nach der Himmelfahrt. Und 10 Tage nach der Himmelfahrt. Die Himmelfahrt war 40 Tage nach der Auferstehung. Und daran sehen wir, Jesus hat sein Wort gehalten. Er hat sie nicht warten lassen. Überlegt euch, sonst wären die Leute von Jesu Himmelfahrt bis zu Mohammed 630 etwa, ist ja der triumphale Einzug in Mekka dann gewesen, nachdem er die Hadsch machte. Von Mekka nach Medina. Und also etwa 600 Jahre später, so lange wären sie ohne einen Tröster gewesen. Aber Jesus hat den Tröster unmittelbar gesandt. Er kann sie also niemals auf Mohammed bezogen haben, auch wenn man das so hinbiegen will, er ist Mohammed. Außerdem sagt das Wort Gottes in 1. Johannes, ich glaube 5. Kapitel oder ist 4. Kapitel, kannst du vielleicht mal aufschlagen. Da heißt es, wer ist der Geist des Antichristen, wenn nicht der da leugnet, Jesus als Gottes Sohn. Und wenn uns das klar ist, hier ist der große Unterschied. Der eine sagt, Gott kann keinen Sohn haben. Und in der wunderbaren Oma-Moschee sagen wir immer, es ist aber keine Moschee. Die Moschee auf dem Tempelberg, die große Moschee, ist in Wirklichkeit die El-Aqsa-Moschee. Die Oma-Moschee ist der Felsendom, der nur deshalb dort steht, weil die Eroberer von Jerusalem wussten, da drauf stand der Tempel. Inzwischen hatten die Römer das völlig zerstört. Und aus Ehrfurcht, weil es ein heiliger Ort war, durften die muslimischen Soldaten keinen Spaten, keine Hacke benutzen, sondern mit bloßen Händen mussten sie den Tempelberg freischaufeln mit ihren Händen, um an den Ort zu kommen, wo Isaak seinen Sohn geopfert hat, über dem der Tempel stand. Denn David hat genau diesen Platz Moria von Arauna, dem Jebusiter, gekauft und dann den Tempel errichten lassen, später durch seinen Sohn. Moment. Da ist es, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht glaubt an das Zeugnis, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Hier wird so eindeutig gesagt, wie entscheidend es ist, dass wir an den Sohn Gottes glauben und ihn annehmen. Und da heißt da geht es um den Antichristen. Und da heißt, wer ist der Antichrist, wenn nicht der da leugnet, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist. Moment. Wer aus Gott, wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Ich finde jetzt die Stelle. 4 Vers 3. Dankeschön. Kannst du es gerade lesen, wenn du es hast? Lies, erheb deine Stimme, du bist ein junger Mann. Das ist eine ganz, ganz scharfe Aussage. Jeder Geist, der sagt, dass, lies es nochmal, der
im Fleisch gekommen ist. Aber da heißt an derselben Stelle nachher auch, dass er Gottes Sohn ist. Und da heißt es, dass wer den Sohn hat, der hat das Leben, was ich gerade gelesen habe. Der ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Wiederchristen. Und wir sehen das Eigenartige, dass diese lieben Freunde, obwohl sie Gott lieben über alles, nein, ehren. Ihn zu lieben ist eine Sache, man kann eigentlich nur den lieben, den man richtig kennt. Aber vor dem man sich fürchtet, vor dem man sich unterwirft. Ich habe einem Grand Imam, also dem obersten Imam im Sultanat, der plötzlich zu mir kam, während einer großen Feier, ich glaube, das war der Weltfrauentag, es waren tausende von Frauen da vor allem dort, und wir haben den König besucht, und dann, er saß dort auf seinem Thron in der Portika, und ich habe mit ihm gebetet. Und wie ich runterkam von diesen Stufen, auf denen der Thron war, kam mir der Großimam entgegen und sagt: Pastor Schneider, ich habe Sie mehr als 2 Jahre beobachtet. Und ich habe festgestellt, dass ich mich geirrt habe. Ich habe immer geglaubt, die Christen lieben Gott nicht und kennen Gott nicht. Aber sie kennen Gott und sie lieben Gott. Und ich finde das großartig. Ich habe das festgestellt. So, hören Sie, ich glaube, auch Sie ehren Gott, aber Sie kennen ihn nicht. So, hey, ich kenne ihn nicht. So, wie kann man jemanden kennen, den man nie gesehen hat, dem man nie begegnet ist? Dazu müssen Sie Jesus kennenlernen. Denn Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da wurde er ganz still. Sagt er, ja, dass Sie Gott kennen, das merke ich. Sagt, darf ich für Sie beten? Neigt er den Kopf, schüttelt ihn. Nein, sagt er, das möchte ich jetzt nicht. Ein paar Sekunden später sagt er, doch, beten Sie. Und dann habe ich gebetet. Und als ich Amen sagte, da war sein Bart und alles, auch seine Weste, nass. Ich kann euch sagen, Rotz und Wasser, wie wir im Schwäbischen sagen. Und sagte, hört Sie, kommen Sie wieder. Weil es Menschen sind, die Gott gerne dienen möchten. Als ich mit dem Großimam von Guinea-Conakry Labe gebetet habe, unser Bruder Martin Grube sagt, der hindert uns an allem. Der ist das große Hindernis mit seinem Sohn, der Präfekt ist. Sagte ich zu ihm, dann müssen wir ihn besuchen gehen. Sagte er, aber Peter, den kann man nicht besuchen. Niemand geht zu diesem Mann. Das ist ja, warum soll man den nicht besuchen können? Der hat auch nur eine Nase und 2 Augen und einen Mund und 2 Ohren. Genau wie du und ich. Wir gehen dahin. Und dann sind wir also aufgebrochen und sind zu seinem Domizil da gegangen, und da war vorne eine Wache, und er sagt, wir möchten gerne einen Großimam besuchen. Und sagt, den kann man nicht besuchen, der ist schwer krank. Sagt, der ist schwer krank? Dann müssen wir ihn erst recht besuchen. Sagt, aber der ist schwer krank. Sagt, wissen Sie, der große Prophet Isa im Koran, der hat gesagt, ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Und wir sollten tun, was dort geschrieben steht. Gehen Sie doch und fragen Sie ihn, sagen Sie nicht nein, fragen Sie ihn, ob wir nicht reinkommen dürfen. Ein paar Minuten später stand er wieder draußen und sagte, ja, kommen Sie rein. Und da saß dieser alte Mann, hochgebildet, dort, was hat sie hergebracht? Da sagte ich, die liebe Isas, Jesu, die hat mich hierher gebracht. Ja, erzählen Sie. Dann habe ich vielleicht 10 Minuten dem Mann von der Liebe Jesu erzählt. Und fragt ihn, darf ich für Sie beten? Ja, tun Sie das. Ich glaube, ich habe noch nie von jemandem so oft gehört, Allah segne dich. Also das heißt, Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Gott segne dich. Und immer wieder und drückte meine Hand, Gott segne sie. Wir sind eine Stunde später beim Präfekten, das ist Regierungspräsident gewesen. Beim Reinkommen sagt er gleich, ich habe gehört, Sie sind bei meinem Vater gewesen. Das ist ja unglaublich. Und sagte, ich weiß auch, weshalb Sie kommen. Das ist auch geklärt. Also, ich kann euch sagen, da ist so viel Respekt vor Gott da. Und im Grunde sind wir ihnen schuldig, dass wir ihnen das Evangelium sagen. Denn sie haben nur Mondlicht. Ja, sie haben einen Mond. Aber Jesus ließ nach in dir in Offenbarung 1 und ich sah sein Antlitz und es leuchtete heller als die Sonne.
In Jesus ist uns das Sonnenlicht gegeben und ich habe dort in 3-4 Städten gerade jetzt wieder, ich weiß nicht, warst du nicht sogar dabei?
Nee, es waren die Leute dabei, die damals bei der, da haben wir die Bilder gehabt von dir. Aber ich glaube auch damals, da habe ich darüber gesprochen und sagte, ich sehe in euren Städten überall den Halbmond. Ihr habt das falsche Zeichen auf dem Dach, denn der Halbmond gibt kein Leben. Noch nicht mal richtiges Licht. Er hat gar kein Licht. Er reflektiert nur etwas, was auf ihn abgestrahlt wird. Und wenn die Erde im Wege ist, dann ist eben nur eine Mondsichel zu sehen und nicht der Vollmond. Aber der Mond, wenn er richtig stark ist, Vollmond ist, dann sorgt er für viel Unruhe auf dieser Welt. Da gibt es Sturmfluten, da gibt es Leute, die sind dann mondsüchtig und die sind, in der Bibel sagt Lunatics. Da gibt es Leute, die werden sehr unruhig beim Vollmond. In der Welt ist sie zuständig für alle Gezeiten, also für die Unruhe des Meeres. Und ich sagte, schaut doch mal, nehmt doch, und war alles Muslime, auch die Imams waren da und der König war da. Sagte, nehmt doch mal einen Eimer, setzt ihn auf euren Rasen bei Tag und wenn es Nacht wird und der Mond kommt, dann nehmt ihr den Eimer weg, dass das Mondlicht auch richtig auf den Rasen scheinen kann. Und dann guckt mal nach, was passiert mit dem Rasen. Na schrie alles, der wird sterben. Wie, dann gibt das Mondlicht also kein Leben? Nein, sagte, schaut mal, das ist der Grund, warum ihr Jesus braucht. Weil Jesus die Sonne ist, weil Jesus das Leben gibt, weil er nur ewiges Leben geben kann. Nun, ja warum denn? Sind alles Propheten, sagt ihr, aber selbst wenn es Propheten sind, alle Propheten haben gesündigt, ohne Ausnahme. Abraham hat gesündigt, der hat gelogen über seine Frau mehrmals. Moses hat gesündigt, hat den Ägypter erschlagen. Salomo hat gesündigt, David hat gesündigt, alle Propheten haben gesündigt, ohne Ausnahme. Und Mohammed? Ja, da heißt in Sure 48, 1 und 2, ich habe dir einen doppelten Sieg gegeben. Victoire éclatant heißt es im Französischen. Außergewöhnlich. Die Sünde der Vergangenheit habe ich dir alle vergeben. Und auch die Sünde der Zukunft habe ich dir vergeben. Wenn die Sünde vergeben wurde, der Vergangenheit und die Sünde der Zukunft muss also gesündigt haben. Sonst bräuchte er keine Vergebung. Aber Jesus, im Gegensatz zu allen anderen Propheten, sagt, wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Und selbst im Koran steht geschrieben, da sagt der Gabriel, der Engel, der Maria, ich werde dir einen Sohn geben, der rein ist, der das Wort Gottes ist. Kalimatullah, das Wort Gottes ist. Ein Wort von Gott bringe ich dir in Jesus. Der Ruach ist, der Heilige Geist ist von Gott in Jesus, der wiederkommen wird, um zu richten, als Zeuge des Gerichts zu richten. Ich war jetzt auf dem Ölberg und der Ölberg ist ja eine einzigartige Kulisse, um hinüberzuschauen auf den Tempelberg und diesen wunderbaren Felsendom, die Umar-Moschee, sagen die Leute, da anzuschauen, die Tempelmauer mit dem goldenen Tor, das zugemauert wurde, damit Jesus, der Messias der Juden, nicht hineinreiten könnte, wie die Juden ihn erwarten, dort einzureiten. Um das zu verhindern, wurde zugemauert. Aber interessanterweise, auf dem Ölberg oben, da ist die Himmelfahrtskapelle, daneben eine Himmelfahrtsmoschee. Denn auch die Muslime glauben, dass Jesus gen Himmel gefahren ist. Im Gegenteil, sie sagen, dass Jesus nicht gestorben ist, sondern ein anderer ist an seiner Stelle gestorben und ich habe ihn von genommen gen Himmel zu mir, sagt Gott. Und dort sind die drei letzten Propheten des Alten Testamentes. Haggai, Zacharia und Maleachi, dort oben begraben. In einer Felsengruft, in der insgesamt 50 solche Felsengräber drin sind. Das zeigte uns ein Muslim. Und diese drei Propheten, vor allem Zacharia, hat verkündigt, wie Jerusalem belagert wird und wie sie verzweifelt sein werden.
und wie dann Gott den Geist des Gebets über sie ausgießen wird und sie werden ihn sehen, den sie durchbohrt haben, vom Himmel kommen. Und er wird mit seinen Füßen auf dem Tempelberg stehen, auf dem Ölberg stehen. Weil er dort wiederkommen wird, hat gleich diese drei Propheten sich an der Stelle beerdigen lassen, um dort dabei zu sein, wenn der Herr wiederkommt. Wir dürfen nicht vergessen, sie sind im Alten Testament, haben sie gelebt. Und dann siehst du dort am Ölberg ein Meer von Gräbern. Alles jüdische Gräber. Tausende Gräber. Weil sie alle nah sein wollen, wenn Jesus wiederkommen wird. Und auf der anderen Seite des Kidron-Tals siehst du ein Meer von muslimischen Gräbern. Sie können sie ja nicht mit den Juden zusammen begraben, weil sie nahe sein wollen, wenn Jesus wiederkommen wird. Sie alle glauben, dass Jesus wiederkommen wird. Nur die dummen Christen in Europa, die glauben nicht mehr dran. Aber Jesus sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Jetzt möchte ich euch eins sagen. Weil wir das glauben und weil wir wissen, dass ein Mensch, der nicht dabei ist, wenn Jesus wiederkommt, durch die furchtbarste Zeit der schrecklichsten Katastrophen, die diese Welt je miterlebt hat. Jetzt hat Ingolf Elsel von einer alten Norwegerin, die mit 92 eine Offenbarung hatte, vor etwa 50 Jahren, die konnte sie niemals haben von ihrer Vernunft her. Widersprach all dem, was damals bekannt war. Aber die berichtet, was kommen wird, was auf Europa zukommen wird. Dass wir einen gewissen Frieden haben werden, wo dann plötzlich die Völker abrüsten wurden, weil kein Mensch mehr etwas fürchtet. Aber wie dann plötzlich Krieg ausbrechen wird. Ein Krieg, nach dem nach der Bibel ein Drittel der Menschen umkommen werden. Ein Drittel der Menschen. Wo die furchtbarsten Katastrophen sein wird. Aber Jesus nimmt seine Gemeinde, seine Braut weg, bevor diese Katastrophe kommt über die Welt. Und deshalb sollten wir alles tun, was Menschen möglich ist, damit unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Mitmenschen, ja alle auf dieser Welt das Evangelium hören und die Möglichkeit haben, diesen Schrecken zu entkommen. Von denen berichtet übrigens auch der Koran. Und sie glauben ganz streng daran, dass es bald kommen wird, dass Jesus bald wiederkommen wird und sich zeigen wird in Macht und Herrlichkeit. Das ist auch der Grund, warum wir den Juden das Evangelium verkündigen sollten. Und zwar deshalb, weil auch jeder Jude, der sich diesem Jesus zuwendet, diese Katastrophen, die sich vor allem um Israel drehen werden, so fast nicht zu fassen, dass dieses Volk, das unter uns Deutschen so Schreckliches erlitten hat, dass die nochmal durch eine Katastrophe durchgehen werden, die noch viel schlimmer sein wird. Aber sie können dem entkommen, der Einzelne, wenn er sich Jesus zuwendet, wenn er zu seiner Braut wird, ihn liebt, dann wird er mit entrückt werden, dem Herrn entgegen. Und er nimmt seine Braut, seine Gemeinde hinweg, damit sie nicht hier ist. Denn so sagt das Wort Gottes, wir sind nicht geschaffen für den Zorn Gottes, sondern für den Tag Jesu Christi. Der großartigste Tag, den die Gemeinde Jesu erlebt, ist der Tag Jesu Christi. Das ist genauso, wie wenn ein junges Mädchen, die verlobt ist, auf ihren Hochzeitstag zufiebert. Das ist ihr Tag und der Tag des Bräutigams. Das drehen alle anderen in den Hintergrund. Da sind selbst die Eltern nicht so wichtig. Das ist der Oberbürgermeister, falls er da ist, nicht so wichtig. Da ist niemand wichtig. Da geht's um die beiden. Am Tag Jesu Christi geht's um Jesus und seine Gemeinde, die er wegnehmen wird. Und die nimmt er weg, weil er nicht haben möchte, dass seine Gemeinde, seine geliebte Braut, durch diese Katastrophe durchgeht. Da wird ganz sicher auch der Islam eine ganz entscheidende Rolle spielen. Ich denke, wir haben in den letzten Jahren in einer erschreckenden Weise erlebt, wie an vielen Orten fanatische Islamisten keine Rücksicht kennen auf Menschenleben. Wie in gerade jetzt wieder, wie viel 223 oder wie viel Mädchen entführt wurden. Es sind so viele Zahlen, die man tagtäglich hört. Aber jedenfalls eine Riesenzahl. Und das sind im
Allein in diesem Jahr bereits wieder 1500 umgekommen, denen die Kehle durchgeschnitten wurde. Dabei sind es zum Teil selbst studierte Leute. Aber Boko Haram heißt, nein, westliche Erziehung, Bildung ist Sünde. Fanatisch dagegen. Verblendet. Religion verblendet. Aber Gottes Liebe möchte uns die Augen öffnen, dass wir Jesus erkennen. Dieser liebe junge Mann, Useni, der bekennt das Evangelium, wo er nur kann. Tut alles, damit seine Freunde Jesus erleben. Er war zunächst in großem Zweifel und suchte die Wahrheit. Und dann ist er durch irgendwelche Umstände plötzlich gelähmt gewesen. Beide Hände, beide Beine, völlig gelähmt. Und er lag auf seinem Bett. Und dann nach etwa 9 Monaten ist plötzlich in der Nacht hell geworden in seinem Zimmer. Und da rein kam ein Mann, weißem Gewand, und sagte ihm, ich bin Jesus, ich bin gekommen, um dich frei zu machen. Und er hat Jesus angenommen und wurde geheilt auf der Stelle und ist heute ein fröhlicher Zeuge Jesu. Es gibt in der ganzen arabischen Welt eine große Zahl von Menschen, die Jesus erlebt haben, die fragend geworden sind, die irgendwo das Evangelium gehört haben. Ich habe ein Buch von einem ganz, ganz bekannten Journalisten von Times in New York, Times Magazine, und dieser Mann schrieb ein Buch, die Inside Revolution. Und er berichtete über die unglaublichen Wunder, wie Jesus sich offenbarte, Menschen, die Fragen waren im Islam. Und erleben, wie Gott genau dieselben Wunder tut, wie er in seinem Wort gesagt hat. Ich bin gern bereit, später noch mit viel mehr Koranstellen dann Seite an Seite, Koran und die Bibel, zu zeigen, warum wir wissen dürfen, dass Jesus Gottes Wort ist. Warum wir wissen dürfen, er ist Gottes Wort, er ist das Wort Gottes Fleisch geworden. Nicht nur Papier, sondern in ihm sehen wir die Liebe Gottes sichtbar, die Macht Gottes sichtbar. Und das möchte auch bei uns offenbaren. Und jetzt möchte ich fragen, falls hier jemand ist, der diesen Jesus noch nicht persönlich kennt, der noch nicht erlebt hat und nicht gewiss weiß, meine Sünde ist mir vergeben. Ich habe das ewige Leben, das ist so wie dieser junge Mann. Für den war das gefährlich. Es sind viele deshalb umgebracht worden, weil sie sich für Jesus entschieden haben. Ich habe einen ganz reichen, hochstudierten Mann kennengelernt, der mehrere Söhne haben. Alle haben einen Doktortitel, alle. Und der letzte ist gerade dabei zu promovieren. Alle finanziert von ihrem Vater. Und jetzt hat dieser Vater Jesus erlebt. Er hat Islamologie studiert. Jesus ist ihm begegnet und hat Jesus angenommen. Und bekannt es vor seinen Söhnen, dann sagt sein eigener Sohn, ich nenne dich nicht mehr Vater, du verdienst nur eines, dass man dir die Kehle durchschneidet. Und wenn es niemand tut, dann werde ich es persönlich machen. Dabei lebt er von seinem Vater. Ich habe mit diesem jungen Mann gesprochen, persönlich. So, hör mal, du bist ein dreister Mensch. Du verdankst diesem alten Herrn alles, dass du hochstudiert bist heute. Verdankst du ihm, dass er ein Mann war mit Weitblick und euch zur Uni geschickt hat. Und jetzt sagst du, du verdienst die Kehle durchgeschnitten zu haben. Und du merkst nicht, dass er dich trotzdem lieb hat. Und das kann ich euch sagen. Dieser Mann hat jetzt eine Liebe zu seiner Familie, obwohl sie ihn alle hassen, wie nie zuvor. Und auch zu seinen muslimischen Freunden. Er geht zu ihnen und zeugt ihn von Jesus. Viele haben ihn rausgeschmissen, haben ihm gesagt, du verdienst den Tod, dass man dich umbringt. Aber er hat die Liebe Gottes erlebt. Und diese Liebe Gottes, die möchte dein Herz erfüllen. So, dass du auch Verlangen hast und sagst, ich will den anderen sagen, wer Jesus ist. Ich würde dir am liebsten fragen, wer von euch hat schon mal jemand zu Jesus geführt? Es gibt hier so viele Türken, so viele andere Muslime. Wie vielen hast du was von Jesus gesagt? Lad sie doch mal ein zu dir nach Hause. Mach einen guten Kaffee und wunderbare Torte. Die ganzen Araber und Türken lieben Süßes über alles. Wenn du denen eine gute Torte machst, dann bist du immer auf der sicheren Seite. Brauchst nie Angst haben, dass das vielleicht etwas mit ihrem Glauben Störendes haben können. Mach ihnen einen guten türkischen Kaffee. Und dann wird er plötzlich fragen, sag mal, warum
Die Deutschen, die mögen uns doch gar nicht. Warum sind sie so lieb zu uns? Und sie werden erleben, du wirst erleben, wie sich was tun wird. Und wir haben einen Auftrag diesen Menschen gegenüber, denn es sind kostbare Menschen. Und ich habe es hier schon, glaube ich, gesagt, entweder werden die vielen Ausländer in unserem Land zu einem Krebsgeschwür, das zerstörend wirkt, oder sie werden ein Segen für unser Land. Das liegt an uns. Wenn wir ihnen Liebe zeigen, und die größte Liebe ist die Liebe Jesu, wenn wir ihnen Liebe zeigen, dann werden sie sich hier heimisch fühlen und für unser Land alles tun. Wenn wir sie ablehnen, dann werden sie uns auch ablehnen und am Ende hassen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, hier sind diese herrlichen Menschen aus Labrin. Ich danke dir für die ganzen treuen Geschwister, die hier sind. Danke dir für Wolfgang, der seine Berufung als Doktor der Chemie aufgegeben hat, um dein Evangelium weiterzutragen, weil er seine Liebe erfahren hat. Für seine Frau Ute, dass du sie gebrauchst, Herr. Ich bitte dich so von ganzem Herzen für die ganzen jungen Leute, die da sind. Schenke ihnen solch eine Begeisterung von dir, dass sie so sagen, wie es Petrus und Johannes gesagt hat: Wir können es nicht lassen, zu reden von dem, was wir gesehen und erlebt haben. Ich danke dir dafür. Herr, wenn selbst die Dämonen immer wieder bekannt haben, du bist der Christus, der Sohn Gottes, bist du gekommen, um uns vor der Zeit zu richten. Wenn ein römischer Hauptmann es bekennen musste, dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen. Wenn die Jünger sagen mussten, du bist Christus, der Sohn Gottes. Und du selbst es bekannt hast. Nein, wenn der Vater im Himmel laut gerufen hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Folget ihm. Tut, was er euch sagt. Herr, dann möchten wir das tun. Dann möchten wir sagen, hier sind wir, Herr Jesus. Gebrauche du uns. Segne du uns. Segne den Letzten hier. Wenn jemand da ist, der noch nicht dein ist, lass ihn heute dein werden. In Jesu Namen. Und während wir alle still sind vor Gott und unsere Augen geschlossen haben, möchte ich ganz bewusst fragen, ist da jemand da, der heute Abend sagen möchte, ich möchte gern zu diesem Jesus gehören. Dann möchte doch einfach seine Hand mal heben. Egal wo du bist. Er hat dich lieb. Er will dich segnen. Er will dich beschenken. Er will dich gebrauchen. Dann hebe einfach deine Hand. Ich hoffe, da ist niemand zu feig, es zu sagen, dass ihr es alle seid. Dann segne euch der Herr. Amen.